Guten Abend. Hier ist wieder das Freifunkradio. Wir haben den zweiten Dienstag im Monat und wir senden gerade live aus dem Studio in der Raumfahrtagentur in Berlin.
Wedding.
Auf 88,4 MHz in Berlin und 90,7
MHz in Potsdam. Und wenn ihr ein gutes Radio habt, dann auch weit über die Stadtgrenzen hinaus.
Ansonsten hört ihr uns wahrscheinlich über unseren Podcast auf radio.freifunk.net und genießt jetzt quasi schon die 109. Ausgabe unseres Freifunkradios.
Genau, und ihr könnt es natürlich auch per Livestream hören, also falls euer Rundfunkempfang zu schlecht ist.
Genau. Wir fangen erstmal an mit ein bisschen Werbung für eine Veranstaltung. Das Wireless Community Weekend rückt unaufhaltsam näher.
Yes!
In anderthalb Wochen am 19. Mai starten wir auf der Seabase in Berlin. So ab 14 Uhr sind da, glaube ich, die Türen geöffnet und der Grill das erste Mal entfacht. Und wir arbeiten noch am Programm. Wenn ihr Ideen habt, tragt euch damit ein, wenn ihr euch vorstellen könnt, einen Vortrag zu halten oder wenn ihr euch einen Vortrag wünscht. Kann ja auch sein, dass ihr irgendwie Ideen habt, was denn mal erzählt werden müsste. Vielleicht findet sich jemand, der die Inhalte dazu liefern kann und schon haben wir da irgendwie ein bisschen Austausch geschaffen und können diese Unconference quasi so leben, wie sie auch gedacht ist.
Genau, es ist eine Unconference, also ihr müsst euch nicht bewerben. Euer Wille, irgendwie einen schönen Vortrag zu halten oder einen tollen Workshop zu geben, der zählt.
Genau, auch Elektra und ich werden mit Aufnahmegerät vor Ort sein. Wenn ihr was über eure Communities zu berichten habt, halten wir euch einfach ein Mikrofon unter die Nase. Und
das machen wir sehr, sehr gerne.
Dann wird das in der einer der nächsten Folgen des Freifunkradios auftauchen. Ansonsten haben wir uns heute mal überlegt, Freifunk, das hat ja irgendwie was mit WLAN zu tun. Und da reden ja immer alle von so Zahlen und Buchstaben, die so aneinandergereiht sind. Und wir wollen da mal ein bisschen in diesen Dschungel eintauchen und versuchen, das ein bisschen zu sortieren und zu gucken, was denn so dahinter steckt, wo es herkommt und vielleicht auch, wo die Entwicklung hingeht und vielleicht auch Begriffe zusammenbringen, die vielleicht nicht so zusammengehörend vermutet werden. Es geht um den Standard IEEE 802.11.
Genau. Also 802 bedeutet LAN und der Annex .11 bedeutet Wireless.
Ah ja. Also 802 habe ich ja tatsächlich auch schon in LAN-Treibern gelesen.
Genau. Genau. So sieht's aus. Also 802 ist LAN und 802.11 ist dann eben Wireless LAN, also die Erweiterung, dass es eben drahtlos ist. Der Standard geht zurück bis auf das Jahr 1997.
Also der 802.11, 802 gibt es wahrscheinlich schon ein bisschen länger oder weißt du das gerade nicht?
Nee, 802.11 gibt es seit 1997. Das wurde in den Niederlanden von Vic Hayes an seinem Lehrstuhl entwickelt. Ich hatte das Vergnügen, ihn mal bei Gelegenheit kennenzulernen und mit ihm über solche Sachen wie effektive Sendeleistungsrichtwerte und Normen zu diskutieren. Das war sehr interessant. Genau, die haben angefangen, die konnten dann Datenraten, also brutto von 1 bis 2 Megabit, die haben sich dem Modulationsverfahren unter anderem Binary Phase Shift Keying also haben sie benutzt. Also relativ langsame, aber relativ robuste Modulationsarten und haben damals aber schon das DSSS Direct Sequence Spread Spectrum Verfahren angewendet, um die Robustheit gegenüber Störsignalen zu verbessern. Es gibt eine Berliner Freifunkfirmware, die wurde benannt nach Hedy Lamarr. Ja. Und die Sängerin Hedy Lamarr und ihr Pianist, die hatten 1941 dieses Verfahren, also das Spread Spectrum zum Patent angemeldet, vor allem für die militärische Kommunikation. Also Wir haben vieles im WLAN, im Wi-Fi, haben wir Hedy Lamarr zu verdanken.
Ah ja. Und dieser Standard beschreibt also WLAN auf welcher Ebene oder auf mehreren Ebenen wahrscheinlich auch, oder? Ja,
wenn also es gibt eine physikalische Ebene und es gibt eine MAC-Ebene. Also ja, aus technischer Sicht ist natürlich die physikalische Ebene erstmal interessant. Da wird es dann aber schnell kompliziert. Ne? Mhm. Da kommen dann so mathematische Sachen mit rein. Also eben das Distributed Sequence Spread Spectrum Verfahren, was die einzelnen Bits in sogenannte Chips auflöst und beim Übertragen dieser Chips beständig die Sendefrequenzen auf der Sendeseite wechselt und die Empfangsfrequenzen auf der Empfangsseite. Mhm. Und deswegen sind auch die WLAN-Kanäle sind relativ breit. Die nehmen bei 802.11, also ohne Annex, nehmen die 20 MHz ein. Und über diesen Bereich werden dann eben diese Chips, also diese einzelnen Signale verteilt. Leute, die sich mit LoRaWAN oder LoRa-Funktechnik beschäftigen, die kennen das in Ansätzen. Da kommt nämlich ein Spreizverfahren ebenfalls zum Einsatz. Das ist aber ein minimalistisches Spreizverfahren. Also das wird einfach ein Sweep über den Frequenzband beim Senden und beim Empfangen gemacht. Mhm. Das ist da bei DSSS viel komplexer. Ne? Also das ist wirklich quasi sehr, sehr reduziert.
Ja. Und du hast jetzt schon gesagt, ohne Annex, die meisten kennen ja wahrscheinlich 802.11 nicht, ohne dass man da hinterher noch irgendein oder zwei Buchstaben dann nennt. Und das war quasi das allererste Mal, dass da standardisiert WLAN irgendwie zur Verfügung gestellt wurde oder damit gearbeitet worden ist.
Genau.
Ich glaub, weißt du, ob es da auch schon Consumer-Hardware oder irgendwie Hardware gab, die man kaufen konnte, oder ist das alles noch experimentell gewesen dann zu der Zeit?
Nee, das gab's. Von der Firma Lucent gab es da Hardware. Die später hießen sie, glaube ich, Orinoco. Natürlich war das sehr, sehr teuer. Also den allerersten WLAN Access Point, den ich in der Hand hatte, das war so um 2001. Der war schon nach dem Standard 802.11b. Man darf sich aber nicht täuschen. Also die Annexe A und B sind tatsächlich gleich alt. Also der Annex A verwendet halt das 5 GHz Band und der verwendet auch andere Modulationsverfahren. Mhm. Und der Annex B, der arbeitet nach wie vor im 2,4 GHz Band und der hat dann aber noch zwei Geschwindigkeiten dazu bekommen.
Also der, da konnte man bis 11 Mbit oder so.
Ja. Ganz genau. Und zwar wurde da der 802.11 Standard ohne Annex wurde halt erweitert um Complementary Code Keying, wo quasi über den Spread Code weitere Zusatzinformationen übertragen wurden und dadurch konnte man eben die Datenmenge vergrößern bei geringerer Robustheit des Signals. Also das ist prinzipiell immer so. Also die Datenrate, die man erzielen kann, braucht dann einen besseren Signalrauschabstand. Erhöht man die Datenrate, dann wird auch die Forderung nach dem Signalrauschabstand wird dann auch herausfordernder.
Ja, und die beiden, also 802.11a war dann im 5 GHz Bereich. War das damals auch schon so, dass die Kanäle dort nicht überlappend waren im Gegensatz zum 2,4 GHz Band? Oder?
Da bin ich jetzt überfragt, aber ich glaube nicht. Also ich glaube, die haben sich da. Also lass mich nicht lügen. Also am besten sage ich erstmal nichts, aber ich glaube, dass die Kanäle im 20 MHz Raster waren, weil das 5 GHz Band ist auch sehr viel größer. Mhm. Aber es gab, es wurden da bis zu 108 Kanäle gelistet und es ging, glaube ich, von 4,9 bis 5,8 irgendwas MHz. Also lass mich nicht lügen.
Ja, aber es war ja schon damals so, dass das 2,4 GHz Band schon belasteter, benutzter war als zum Beispiel das 5 GHz Band, weil da ja auch andere Anwendungen waren, wie irgendwelche Videoübertragungs-Hardware und
Ja, da kommen wir dann in den Bereich dieser Spektrumpolitik mit rein, also wo die International Telecommunications Union, also die ITU, mit reinkommt, wo eben auch Vic Hayes, den ich kennengelernt habe, da auch mit an Bord mit saß. Und das ist so, das 2,4 Gigahertz Band ist ein ISM-Band. ISM steht für Industry, Science and Medical. Und das ist ein Band, wenn da bestimmte technische Rahmenbedingungen erfüllt werden, darf man da senden oder empfangen. Das heißt, man hat da keinen privilegierten Zugang. Also man kann nicht sagen, ich habe hier Störungen, bitte beseitigen Sie diese Störungen. Also man zahlt nichts dafür, man kann es einfach nutzen. Und das ist auch der Grund, warum das 2,4 Gigahertz Band, da die Mikrowellen arbeiten. Es gab so diese Mythos, dass Leute gesagt haben, ja, 2,4 Gigahertz sei die Resonanzfrequenz des Wassers und deswegen würde das mit den Mikrowellen so gut funktionieren. Das entspricht nicht den Tatsachen. Also die Resonanzfrequenz des Wassers liegt viel höher, aber 12 cm Wellenlänge passt halt schon in den Mikrowellenofen rein. Und man darf den Bereich nutzen und ja, die Mikrowellen dürfen dann auch bis zu 1 Watt Sendeleistung nach außen durch irgendwelche Ritzen entlassen. Und deswegen sind Mikrowellen auch böse, wenn man im 2,4 Gigahertz gute Sachen empfangen will. Aber es wurde eben für alles Mögliche verwendet. Modellfernsteuerungen, drahtlose Kopfhörer, analoge Videoübertragungssysteme. Heute nicht mehr sehr verbreitet, weil man die komplett abhören kann. Aber ein steter Quell der Freude, warum geht der Kanal nicht und warum der Nachbarkanal auch nicht, weil halt irgendwie...
Na, es gibt ja jetzt auch viele andere konkurrierende Dinge wie Bluetooth und was auch noch in dieser Gegend rumsendet.
Genau, aber diese Technologien sind immerhin so schlau, dass sie nicht versuchen, auf einem Kanal zu senden, auf Teufel komm raus, wenn der belegt ist. Mhm. Also die haben Maßnahmen zur Störungsminimierung. Das hat ein analoges Videoübertragungssystem nicht.
Ja. Genau. Mein erstes WLAN war ja entweder B oder im dann wahrscheinlich einen der nachfolgenden Standards G irgendwo aufgehoben. Also ich hatte ja auch, mein erster Freifunkrouter war der WRT54G.
Genau,
54G. Und das G und die 54 gehören, glaube ich, auch zusammen so ein bisschen.
Die gehören absolut zusammen, weil 54 ist... die höchste Modulationsstufe, die ging ab dem G-Standard von 6 Megabit, das war die untere Grenze, also 1 Mbit, 2 Mbit, 5,5 Mbit, gab es nur, wenn man eben die Kompatibilität mit B aktiviert hat. Ansonsten, der G-Standard fängt halt mit 6 an und geht bis 54 Megabit brutto.
Genau, das waren so meine ersten WLAN-Standards, mit denen ich in Berührung gekommen bin.
Genau, also bei mir war es B, das waren so die ersten Karten. Am Anfang konnte ich mir die selber gar nicht leisten. Um das allererste Mesh zu testen, habe ich mir dann mehrere Karten geliehen und alte Laptops, wo man die Dinger reinstecken konnte. Das war ja so 16-Bit ISA-Standard, dann im PC im CRE-Format. Genau. Und die kosteten um die 300 D-Mark.
Tja,
das war nicht wenig Geld. Also.
Und heute kriegst du einen ganzen Mikrocontroller mit WLAN drauf für wenige Euro.
Ja, wenn man mal einen WRT54G von Version 1 aufmacht und dann eine spätere Version aufmacht, dann sieht man, wie die Anzahl der integrierten Schaltkreise auf dem Board immer weniger wurden. Und heute ist es so, dass eben so ein ESP32 Mikrocontroller oder ein ESP8266, wo der Chip nur noch einen Euro kostet, hat einen kompletten WLAN-Stack drin.
Genau. Das nächste, an was ich mich tatsächlich so persönlich noch erinnern kann, ist der Standard, der dann 802.11n hieß. Und das war irgendwie so der erste, wo die Bandbreiten mit LAN-Kabeln irgendwie vergleichbar geworden sind. Also damals waren halt so 100 Mbit auf dem LAN-Kabel schon lange möglich und mit 802.11n konnte man das dann tatsächlich auch im WLAN nutzen.
Ja, also Bruttodatenrate 72,2 Mbit mit Short Preamble. etwas weniger mit Long Preamble. Mhm. Und das ist dann pro Stream bei 20 MHz Kanalbandbreite. Da gibt es dann noch die Möglichkeit, 40 MHz breite Kanäle zu verwenden. Mhm. Dann hast du 144. Und wenn du dann noch mehrere Antennensysteme hast, weil es ja das erste System ist, was MIMO unterstützt, also eine Raumdiversität, da gab es, der Freifunk Mercedes war damals der TP-Link WR oder WDR 1043N. Mhm. Der hatte nämlich N mit Triple Stream.
Genau, der hatte drei Antennen auch, die man dann auch, also ich glaube, die normalen Antennen, das hat dann wahrscheinlich noch nicht gereicht, weil da das mit dem MIMO noch nicht so funktioniert hätte. Aber
Doch. Achso. Also der Chip unterstützt das. Der unterstützt das Senden von drei Datenströmen auf jeweils eine Antenne, einen Datenstrom und auch das Empfangen davon. Mhm. Beamforming konnte der, glaube ich, noch nicht, aber er konnte immerhin schon drei Datenströme parallel übertragen und je nach deinen Übertragungs- und Ausbreitungsbedingungen und wie du die Antennen stellst, also wenn du zum Beispiel eine Antenne halt senkrecht hast, die andere hast du vertikal im Winkel von 90 Grad und dann machst du noch eine andere, horizontal im Winkel von 90 Grad und drehst sie dann wieder gegen die andere horizontal um 90 Grad, dann kannst du tatsächlich relativ hohe Datenraten damit erzielen. Und 40 MHz geht auch und so. Und der hatte immerhin schon einen Gigabit-Port drin. Das war wirklich so, ja, Oberklasse. Auch relativ teuer damals.
Und ein USB-Port sogar noch.
Und ein USB-Port, genau. Und relativ viel Flash, aber nicht allzu viel RAM. Deswegen knirscht es da jetzt auch bei neuen OpenWRT-Generationen.
Wenn man sich so die Buchstaben ansieht, dann wirkt das irgendwie sehr zufällig, außer A und B,
Auch das ist willkürlich. Bei A würde man vermuten, das ist quasi der Vorläufer von B. Mhm. Und bei G würdest du vermuten, okay, das kommt nach A und B und dann kommt N. Aber jetzt sind wir bei A, C, A, X und so weiter. Also
ja, ich glaube, das liegt daran, dass die Einzelbuchstaben ausgegangen sind und man jetzt angefangen hat von A hinter das erste A nochmal einen Buchstaben zu setzen. Und inzwischen geht das ja mit B und einem weiteren Buchstaben auch weiter.
Ja, die Wi-Fi Alliance hat gemerkt, dass das Marketing für Wi-Fi nicht so gut funktioniert. Und deswegen haben sie auch angefangen, wie die Mobilfunktechnologie in Generationen zu sprechen. Also heute der 802.11 Standard ohne Annex wird als Wi-Fi 0 bezeichnet. Ja? Mhm. A und B als Wi-Fi 1.
Ja, ich glaube, ich habe gelesen, dass tatsächlich N als erstes so einen Marketingbegriff, also Wi-Fi 4 damals bekommen hat. Wahrscheinlich, damit man es einfacher verkaufen kann. Und
man versucht da auch, glaube ich, immer eine Versionsnummer vor dem Mobilfunkstandard zu sein. Also der Mobilfunkstandard ist jetzt 5G und zeitgleich gibt es halt Wi-Fi 6.
Ah, Wi-Fi 7 gibt es jetzt schon.
Noch nicht. Noch nicht, oder? Also wir sind im Moment, also Hardware kannst du kaufen bis 6E.
Ich meine jetzt was gelesen zu haben, dass irgendwie was mit Wi-Fi 7 am Start ist.
Also ich glaube, also
Marketing funktioniert schon mal.
Wi-Fi 7 ist angekündigt für 2024, also so viel ich weiß. Und jetzt sind, also es gab, Wi-Fi 6 ist aktuell und es gibt jetzt die Erweiterung um das 6 GHz Band. Und da sind wir dann bei 6E. Und was ich vorher noch sagen wollte, also bei dem 2,4 GHz Band ist es wie gesagt ein ESM Band, da darf alles funken und im 5 GHz Band ist das Wi-Fi ein Secondary User. Mhm. Also es gibt einen Primary User, das ist Satellitenfunk und eben auch Radare. Und genau, deswegen hatten wir ja auch gab es auch ganz viele Probleme. Und
genau, das haben wir zum Leidwesen vieler Freifunker schon kennengelernt, das DFS.
Exakt, also
dass wir sofort die Frequenz wechseln müssen, wenn da jemand sagt, ich bin jetzt hier ein Wetterradar.
Genau, und aber die erste Hardware für das 6 GHz Band ist schon zu kaufen. Und was ich interessant finde, die Wikipedia, der Artikel 802.11 erwähnt zum Beispiel nicht 802.11ah, das dann wieder ein neues Frequenzband hinzunimmt, und zwar 900 MHz.
Aha,
genau. Und da haben wir in Deutschland 5 Kanäle mit 1 Megabit oder 1 Megahertz Bandbreite. Ja.
Das ist ja dann schon sehr nah an deinen TV-Frequenzen, mit denen du schon gearbeitet hast.
Ganz genau. Ich habe aber ich habe erstaunlich viel WLAN-Krempel bei mir rumliegen. Aber ein AHA-Gerät ist noch nicht dabei. Also angeblich seit 2016 gibt es da Bestrebungen. Ich habe mal danach geschaut, aber auf ad hoc nichts gefunden. Ich müsste vielleicht mal wieder gucken, ob es inzwischen endlich AHA-Hardware gibt. Mhm. Aber ja, den Standard gibt es. Und er ist auch in Europa zugelassen.
Das findet man sicherlich auch viele schöne Anwendungsfälle für, vor allem bei so einer Kanalbandbreite lassen sich ja auch schön viele Daten dann.
Ja, also wir reden von Reichweiten von 1 Kilometer, also jetzt ohne besonderen Antennenfu.
Da stört ja auch so ein Baum nicht so sehr im Weg.
Genau. Also es hat viele, viele schöne Vorteile.
Genau, ich habe hier tatsächlich auch gesehen, also wir haben ja sowas AC und AX und keine Ahnung, was da jetzt an neuen Dingen immer dazukommt. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man das in Generationen so ein bisschen zusammenfasst, weil es halt so viele verschiedene Annexe da jetzt gibt, die da andauernd hinzukommen.
Ja, also vor allem ist dazugekommen, also Multi-User MIMO ist dazugekommen bei Wi-Fi 6. Also muss ich nochmal kurz zurückgreifen. Ab WLAN Standard 802.11a und in G gibt es OFDM. Das ist ein weiteres Spreizverfahren, bei dem die Daten in Subkanälen übertragen werden. Und
das also in meinem 20 MHz breiten Kanal werden nochmal kleine Kanäle aufgemacht.
Genau, oder? Werden zusätzliche Unterkanäle aufgemacht, und in diesen Unterkanälen wird dann durch eine QAM, also eine Quadratur-Amplitudenmodulation, werden dann die Daten übertragen, und bei QAM gibt es halt QAM 16, QAM 64. Das heißt, da werden dann die einzelnen Bits, also man kann mehrere Bit mit einem einzelnen Signal, also mit einem momentanen Signal übertragen, in dem die Amplitude und die Phasenlage unterschieden werden. Das erfordert natürlich nach dem Shannon-Hartley-Theorem immer größere Signal-Rauschabstände, und da gibt es so ein Wettrennen. Es gibt auch ein Wettrennen zwischen dem Mobilfunkstandard und dem Wi-Fi-Standard, dass man eben diese QAM-Kodierung immer weiter erhöht. Ich weiß jetzt nicht, wo gerade das Limit ist, so bei 1024. Also du kannst dann mit einem einzelnen Baut, hast du dann 1024 mögliche Zustände, um Bits zu übertragen, aber entsprechend haarsträubend ist die Schwierigkeit, das sauber zu dekodieren. Also, aber mit Wi-Fi 6, eine der wesentlichen Neuerungen ist Multi-User MIMO. Da kann man dann so Sachen machen, dass Geräte bekommen dann nur bestimmte Subkanäle dieser orthogonalen Frequenz-Multiplexing-Übertragung zugewiesen. Und damit ist es zum Beispiel auch möglich, quasi so in den Bereich von so Sensoren reinzugehen, die dann eben nicht mit einer großen Bandbreite Daten übertragen.
Ja.
Und die maximalen die maximalen Übertragungsbandbreiten sind auch gestiegen. Die wurden dann auf 80 MHz, auf 160 MHz erhöht. Das kann man aber natürlich ausschließlich in den 5 GHz Bändern und jetzt im 6 GHz Band machen.
Ja. Ich habe ja gerade auch noch so eine Liste von, also einfach mal eine Auflistung der einzelnen Annexe da, die gehen ja tatsächlich, also es gibt auch 802.11c, d, e, f. Also gibt, sind auch dazwischen die Buchstaben vergeben. C, da steht ja Bridge Operating Procedures, das ist irgendwie so zwischen Autos, irgendwie war die Kommunikation da auch mal vorgesehen. Da gab es ja auch mal so Streit zwischen den Mobilfunk-Standards und den WLAN-Standards, wer jetzt da geeigneter ist irgendwie.
Genau, da gab es die Konkurrenz oder ja, den Konkurrenzkampf zwischen der Wi-Fi Alliance und den Mobilfunkbetreibern. Mhm. Ja.
Dann gibt es so einfache Sachen wie 802.11j, das sind Extensions for Japan.
Ja, Kanal 14.
Ja. Was für uns tatsächlich als Freifunk noch interessant ist, ist 802.11s, nämlich das Mesh Networking.
Ja, aber das ist quasi nur ein erweitertes MAC-Protokoll und optional zwei verschiedene Geschmacksrichtungen von Routing-Protokollen, die wir eigentlich immer abschalten. Ja. Also 802.11 kann man sehr gut verwenden. Theoretisch kann man damit sogar ein bisschen Strom sparen beim mobilen Knoten. Ich habe es mal ausprobiert, aber der Crash kam sofort.
Ja. Aber nachdem quasi IBSS oder wie das hieß, quasi treibertechnisch ja gar nicht mehr unterstützt wird.
Independent Base Station Subset.
Also ID, der sogenannte Ad-Hoc-Modus,
genau,
wie wir ihn immer genannt haben, wurde jetzt, ich denke mal, in allen Freifunk-Communities durch 802.11s ersetzt, weil wir da...
In Berlin läuft das immer noch über Ad-Hoc. Also
nee.
Ja, bei euch nicht, bei dir nicht.
Nee, zumindest hatte ich das mitbekommen, dass die Berliner auch mal auf 802.11s umgestellt haben.
Also in meinen WLAN-Scans sehe ich keine 802.11s-Geräte.
Ach so.
Also jedenfalls keine, die Freifunk heißen. Also ich habe vielleicht mal ein Gerät gefunden. Und das ist erstaunlich wenig, da überall die ganzen kommerziellen Anbieter ja jetzt Mesh bewerben, also AVM, Netgear, wie sie alle heißen.
Ja. Da geht nochmal ein Aufruf an die Berliner, das zu kommentieren unter dieser Folge. Genau, dann 802.11AF sagt dir bestimmt was.
Ja, da bin ich jetzt aber...
Da steht hier TV Whitespace. Das ist von
okay, das
Februar 2014.
Stimmt, du hast recht. Ja, aber ich meine, die Technik, die ich gemacht habe, ich habe einfach nur Frequenzkonverter dran gehängt. Ja. Also den kompletten Protokollstack AF habe ich nicht implementiert. Mhm.
Also da war aber auch was vorgesehen für diese, um die Frequenzen, die sich aus den frei gewordenen Fernsehfrequenzen ergeben haben, dass man die auch nutzen kann. Aber in Deutschland sind die ja alle vermarktet worden, wie man so schön sagt.
Ja, und die TV Whitespace-Geräte sind teuer geblieben. Ich habe jetzt aber auch schon, muss ich gestehen, seit ein paar Jahren, weil es hier so relativ aussichtslos ist und ich vielleicht nicht die beste Lobbyistin für sowas bin, habe ich das aufgegeben.
Ja, du hattest ja im TV Whitespace auch deine eigene Hardware quasi gebaut.
Ich habe sogenannte Transverter gebaut, also Transverter im Kunstwort Transceiver, also Transmitter und Receiver, und der Transverter macht ein Up- und Downshifting der Frequenz, also es wird ein 2,4 GHz Gerät sendet, dann wird es durch Frequenzmischverfahren runtergemischt, gefiltert, verstärkt, gefiltert und dann auf die Antenne gegeben. Also bei einer niedrigen Frequenz, das ist eine Technologie, die bei Funkamateuren relativ häufig vorkommt. Und dann im Empfangsfall dann eben von der niedrigen Frequenz, also in meinem Fall waren das 482 MHz, glaube ich, dann wieder auf 2,4 GHz hoch. Aber natürlich, der Königsweg wäre halt, eigene Chipsätze zu haben, die direkt nativ in diesem Frequenzband arbeiten.
Ja.
Es gibt aber meines Wissens nach keinen. Also müsste ich nochmal recherchieren, vielleicht hat sich in den letzten Jahren was getan. Aber üblich ist, dass das doch komplexere Hardware ist, die meistens mit FPGAs, also FPGAs funktioniert. Also und mit Software-Defined Radios.
Genau, die schon Dinge in Hardware macht, die wir...
Genau, und deswegen kostet halt eine Station um die $1000 und ich wollte halt da den Preis brechen. Mhm. Ohne halt diesen AF-Standard zu implementieren. Und das wäre bestimmt auch auf Dauer nicht gut gegangen.
Ja.
Es wäre pragmatisch.
Mhm. Das wollen wir hier nicht. Und wir sind auch schon am Ende der Zeit angekommen.
Damit.
Genau, dann hoffe ich, dass die Sendung für euch informativ war. Die Links zu all den Dingen, die wir hier erwähnt haben, kommen dann noch in die Shownotes. Und wir hören uns dann wieder im nächsten Monat. Entweder zeichnen wir was auf dem Wireless Community Weekend oder...
Ich halte mal ab.
Ja. Tschüss. Tschüss. Mann, jetzt ist schon 30.
Wir sind schon drüber.